willkommen beim S4in Changemakers Podcast. In der heutigen Folge möchten wir unter anderem in die Welt des grünen Stahls eintauchen und in die Dekarbonisierung der Industrie. Dafür haben wir einen Changemaker der Stahlindustrie als Gast eingeladen, Guido Kerkhoff, Vorstandsvorsitzender von Klöckner und Co. SE, einer der weltweit größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren. Neben seiner Rolle als CEO engagiert er sich im Initiativkreis Ruhr für die wirtschaftliche Transformation einer Region, die wie kaum eine andere für den industriellen Wandel steht. Mit ihm wollen wir darüber sprechen, wie Dekarbonisierung vielleicht auch ohne Verzicht gelingen kann. Wir hatten nämlich schon ein höchst spannendes, kurzes Vorgespräch und ich kann es kaum erwarten, da tiefer einzusteigen und auch, welche Rolle vielleicht neue Denkweisen dabei spielen können. Dementsprechend ein sehr herzliches Willkommen in unserem Podcast, Herr Kerkhoff.
Ja, ich freue mich auch.
Super, dann starten wir mal direkt ins Kennenlernen sozusagen. Herr Kerkhoff, Sie leiten, wie ich schon eingangs erwähnt habe, eines der zentralen Industrieunternehmen Europas und engagieren sich zugleich stark für den Wandel im Ruhrgebiet. Ist und war Transformation immer schon ein Begriff, der Sie in Ihrer beruflichen Laufbahn begleitet hat?
Ja, eigentlich schon, zumindest für den größten Teil meiner beruflichen Laufbahn. Ich bin ja von meiner Herkunft her, ich komme aus dem Finanzbereich, also ich bin kein klassischer Ingenieur, sondern wenn dann Finanzingenieur und habe da in verschiedenen Industrien gearbeitet. Ich bin mal bei einem Energieversorger kurz, das war bei VEW, 1994 für ein Jahr angefangen. Dann war ich lange, 6,5 Jahre bei Bertelsmann, wo ich eigentlich so das Grundrüstzeug für Unternehmensführung, aber auch für den ganzen Finanzbereich gelernt habe. Dann war ich 9 Jahre bei der Telekom. Da war in der Tat Transformation, Entschuldung und auch Festigung des ganzen Portfolios, weiterer Ausbau West- oder Zentral- und Osteuropas nachher für mich. Die Aufgabe war ich dort im Vorstand und dann bei ThyssenKrupp war ich 8,5 Jahre. Davon 7 Jahre als Finanzvorstand in der großen Umbauphase von 2011 an, als es vor allen Dingen um Veränderungen des Portfolios, aber auch eine ziemlich enge Finanzlage nach dem Aufbau der Stahlwerke ging. Jetzt bei Klöckner auch hier die Transformation, grüne Transformation das eine, aber auch das Portfolio in der Veränderung zu mehr Anarbeitung aus dem reinen Handel heraus und mehr Richtung Nordamerika, das hat mich hier immer schon sehr getrieben. Das ist etwas, Transformation, Veränderung und vor allen Dingen zukunftsgerichtetes Weiterentwickeln von Unternehmen hat mich immer begeistert und das mache ich gerne.
Der Wandel scheint sich auf jeden Fall auch in Ihrer Laufbahn wiederzuspiegeln. Und auch im Initiativkreis Ruhr stoßen Sie den Wandel an. Was können, frage ich mich natürlich, das Ruhrgebiet hat sich ja vom Kohle- und Stahlrevier zu einer Transformationsregion entwickelt. Jetzt haben wir das Wort recht oft genannt, aber was können wir denn gerade im Umgang mit solch tiefgreifendem Wandel lernen?
Ich glaube, zunächst einmal muss man, also heute wird das Ruhrgebiet ja immer gerne als Strukturwandel und alles ist Mist und vieles muss gedreht werden und kann das überhaupt klappen und alles geht am Bach unter. Wer einen Brennpunkt will, ne, der fährt nach Duisburg. Ich glaube, das trifft das Ruhrgebiet unzutreffend. Das sind auch Themen, die zwar da sind, aber eigentlich steht das Ruhrgebiet für eine sehr veränderungsfreudige und auch sehr veränderungserfahrene und entwicklungserfahrene Region. Wenn man überlegt, vor gut 200 Jahren wohnten hier in der Region keine 200.000 Menschen und das sind jetzt über 5 Millionen, weil eben gerade die Industrialisierung da eingeschlagen ist. Erst mit dem Aufbau von Kohle, Stahl, es war Energie, es waren Rohstoffe, Basischemie. Das ist aufgebaut worden, aber das hat sich über die Zeit verändert und das haben Sie gerade schon gesagt. Der Ausstieg aus der Kohle wird heute kaum noch so thematisiert. Der ist gelungen, der ist auch sauber gelungen. Man hat das über einen langjährigen Zeitraum gestaltet, aber es ist nicht nur das, es ist was ganz anderes aufgebaut worden. Wir hatten hier vor 100 Jahren keine Universitäten. Wir haben heute so viele Studenten im Ruhrgebiet, wie wir früher Bergarbeiter hatten. Und das ist etwas, was mir häufig fehlt in der Darstellung. Wir haben hier viel Veränderung. Ja, wir haben auch immer noch eine Menge Probleme. Wir haben immer noch, die Bildung ist nicht so gut, wie sie sein könnte. Wir haben tatsächlich zu viel Basisindustrie. Insofern wird sich über die nächsten Jahre noch was verändern. Wir haben aber ganz tolle Geschichten und wir haben hier auch wirklich gute Beispiele, wie man das macht, und worauf wir die Zukunft aufbauen. Diese fast 300.000 Studenten, die wir hier in der Region haben, das sind natürlich die, die zukünftige Geschäftsmodelle aufbauen. Und diese Veränderung, nicht? Stahl oder Kohle, das ist ja nicht alles immer gleich geblieben. Das hat sich alles über die Jahre entwickelt, auch die Chemieindustrie. Man hat in der Region immer das abgeschafft, was nicht mehr funktioniert, und was Neues aufgebaut. Und das können wir. Und diesen Wandel weiter nach vorne zu stellen und eigentlich mehr über das Positive, was wir zukünftig gestalten wollen, zu reden, statt immer nur, ich sag mal, das Senkblei der Vergangenheit zu sehen, wo wir ein bisschen zu neigen und wo wir auch so für eingeschätzt werden, das möchte ich eigentlich im Ruhrgebiet ein bisschen mehr drehen. Und ich glaube, wir haben so viel Basis dafür, dass man das auch kann.
Da kann ich nur zustimmen. Ich bin auch ein Kind des Ruhrgebiets und ich glaube, das Anpacken und ja, das Andersmachen sind Wörter, die das sehr gut beschreiben. Sie packen auch was an und treiben den Wandel und die Nachhaltigkeit, insbesondere durch Ihre Tätigkeit bei Klöckner, steuern Sie dazu bei. Denn Sie setzen sich aktiv für grünen Stahl ein und unter der Marke Nexigen, ich hoffe, ich spreche Sie richtig aus, bietet Klöckner transparente CO2-reduzierte Material-, Service- und Logistiklösungen an. Das habe ich mir fleißig rausgeschrieben, aber ich bin ganz gespannt, erstmal von Ihnen zu hören, denn bevor wir da überhaupt eintauchen, die Basisfrage als ein Nichtwisser: Was ist überhaupt grüner Stahl?
Genau, ein Flachwort ist das. Wie so vieles, hinter dem man eine Menge versammelt. Ich glaube, man muss das Thema ein bisschen breiter einsortieren. Ich glaube, zunächst mal Nummer eins, und ich glaube, das ist die Herausforderung, vor allen Dingen auch für meine Generation, insgesamt wir haben sehr viel von dem Wohlstand, im Aufbau des Wohlstands gelebt. Wenn wir nach vorne die Welt am Leben halten wollen, oder wer die Welt wird weiterleben, aber menschenwürdiges Leben auf der Welt ermöglichen wollen, dann ist Dekarbonisierung etwas, was wir angehen müssen. Der Klimawandel ist da, der ist spürbar, der verschwindet nicht. Den kann man adressieren und den kann man in seinen Auswirkungen zumindest eindämmen und nicht noch schlimmer werden lassen. Und dann ist ja die Frage, wie macht man das? Und das war etwas, was mich auch in meiner Rolle früher bei Thyssen, aber auch heute bei Klöckner beschäftigt hat. Denn die Kernfrage, die da steht, ist ja, wie kann man einen Weg zu einer Dekarbonisierung, das ist jetzt nicht alles schwarz-weiß, nicht? Das klingt ja immer bei grüner Stahl so, ja, entweder Stahl schwarz oder grün. Das ist wie bei allen anderen Produkten, ist nicht schwarz-weiß, da ist viel Grau dazwischen. Aber die Kernfrage, die man sich da doch eigentlich bei stellen muss, ist aus meiner Sicht, wie kriegt man die Dekarbonisierung hin? Sie wird ja nicht dadurch entstehen, dass die Leute gar nichts mehr konsumieren und dann nur noch Verzicht üben und auf Baumhäusern sind. Sondern wir wollen weiter reisen, wir wollen uns weiter fortbewegen, wir wollen auf Möbel sitzen, wir brauchen Häuser, wir brauchen Infrastruktur, Eisenbahnen, Autos, alles möglich. Die Frage ist ja, worauf stellt man das her? Und wie, über welchen Weg ist das denn dekarbonisierbar? Jetzt redet man viel über, die Energie muss natürlich elektrifiziert und aus Erneuerbaren kommen, das ist sicher die eine Sache, aber wie stellt man die ganzen Produkte dahinter her? Und da war für mich immer eine Kernfrage, was ist denn jetzt bei Stahl? Ist Stahl Teil nur des Problems? 7-9% weltweit ist Stahlproduktion, oder ist es Teil der Lösung? Oder beides? Und ich glaube, Stahl ist da an der Stelle ein großer Teil der Lösung. Aus zwei Gründen. Zum einen, wenn Sie heute über eine Tonne Stahl reden, reden Sie beim Hochofen so 2,5-3 Tonnen CO2, Scope 1 bis 3. Wenn Sie ihn aus Schrott herstellen, 40% kann aus Schrott hergestellt werden. Stahl ist unendlich recycelbar, nicht wie Kunststoffe, ist unendlich recycelbar. Und 40% geht, der Rest verschwindet in Infrastruktur und ist da 100 Jahre gebunden. Das wird also dabei bleiben, aber der kann recycelt werden. Dann ist man bei Recyclingstahl, wenn man grünen Strom hat, so irgendwo um 700 Kilo bis eine Tonne. Und das kann man reduzieren. Man kann beim Hochofenstahl, kann man durch Wasserstoff eine Reduktion machen. Wenn man grünen Strom hat, kriegt man den von 3 Tonnen heute auch so auf 400 Kilo runter. Also ganz erheblich. 90% kriegt man weg. Und man kriegt es vor allen Dingen, und das finde ich ist das Entscheidende, man kann immer viel fabulieren und sagen, ach, was geht denn rein theoretisch und technisch. Es muss auch bezahlbar sein. Und das, glaube ich, ist der entscheidende Vorteil von Stahl. Stahl spielt letztlich in den Endprodukten, die wir kaufen, wirtschaftlich keine Rolle. Das heißt, der Preis für Stahl, über den viel diskutiert wird, oh, das wird alles teurer, wird es auch, und zwar erheblich. Aber der spielt keine Rolle. Wenn man zum Beispiel in einem Automobil den Stahlpreis verdoppelt, dann muss ein Auto gerade mal 1,5% teurer werden. Das sind so 800 bis 1000 Kilo Stahl in einem Auto. Das macht ungefähr 1.000 Euro aus. Wenn es verdoppeln, sind es 2. Man kann das im Durchschnittspreis hochrechnen. Man adressiert aber 25% des CO2-Ausstoßes in der Herstellung. Und daran, an dieser Relativität, kann man ganz gut erkennen, es ist technisch dekarbonisierbar weitgehend. Und es hat einen großen Beitrag, ohne dabei extrem teuer zu sein. Es muss ja für die Menschen auch bezahlbar sein. Deswegen glaube ich, und das glauben wir hier, dass wenn man mal endlich auch auf die Produkte und die Herstellwege guckt, dekarbonisierter und damit über die Zeit immer grüner werdender Stahl tatsächlich einen großen Beitrag zur Dekarbonisierung auf bezahlbare Weise für Endkunden machen kann. Es muss nicht immer nur das Auto ohne Auspuff sein. Wenn man das Auto CO2-freier herstellt, hat man schon ungefähr ein Drittel der CO2-Emissionen über die gesamte Lebenszeit auch adressiert. Also man muss eigentlich schon gesamtheitlich drauf gucken. Das ist ein Aspekt, der im Moment noch unterbeleuchtet ist. Aber ich glaube, über die Zeit kommen wird. Und deswegen glaube ich, ist Stahl vielmehr ein Produkt der Zukunft, weil bei Aluminium, aber auch Carbonfasern, die sehr viel mehr Energie beinhalten, ist die Dekarbonisierung teurer und auch schwieriger und nicht auf diesen Niveaus derzeit machbar. Insofern glaube ich, dass Stahl tatsächlich und grüner Stahl oder weitgehend mehr und mehr dekarbonisierter Stahl tatsächlich eine Lösung zur Dekarbonisierung darstellt.
Und wie konkret setzen Sie das dann um mit Klöckner? Kaufen Sie, sagen Sie, hier, so muss jetzt der grüne Stahl produziert werden oder kaufen Sie an verschiedenen Stellen ein?
Genau, wir sind ja kein Hersteller. Was ich aber machen kann, ist, und die Lösung auch für jeden Kunden, welches Produkt, was ist Ihnen da wie viel wert und wie viel bedeutet, das kann ich ja nicht bestimmen. Was wir aber herstellen können und was fehlt, ist natürlich Transparenz. Denn die Dekarbonisierung oder der CO2-Gehalt eines Produktes, da werden sich ja noch viele Industrien dagegen, den alle bekannt zu geben, ist beim Stahl ganz gut messbar und auch für uns als Händler und Weiterverarbeiter gut messbar. Das heißt, was wir gemacht haben, als wir das Produkt Nexigen gemacht haben, ist, wir zertifizieren. Und zwar nach ISO-Norm, nach ISO 14067, können wir für 98% aller Materialien, die wir verkaufen, Scope 1 bis Scope 3, bis vor die Haustür des Kunden für jedes einzelne Blech, für jede Stange, für alles angeben. Damit ermöglichen wir dem Kunden die Transparenz, wie hoch ist der CO2-Gehalt auf der einen Seite heute von den Produkten, die er kauft, dass er eine saubere Kalkulation aufsetzen kann, ist TÜV geprüft. Also ist nicht von uns nur ermittelt, sondern tatsächlich ein TÜV geprüfter Abschluss mit Zertifizierung dahinter. Aber er kann auch in unserem Tool, wenn er das haben will, das Nexigen-Tool, gucken, ob man diese Stahlgüten schon heute, es gibt ja heute kaum Direktreduktion, aber ob man über alternative Belieferungswege oder mehr schrottbasierten Stahl statt hochofenbasierten Stahl, ob man diese Mengen, die man heute kauft, schon CO2-reduzierter beziehen kann. Und das ist, weil heute ja eben diese direktreduzierten Mengen gering sind, auch gar nicht mit so viel Aufpreis verbunden. Und tatsächlich ist es so, dass die Hälfte unserer Kunden, das können wir in unserer Datenbank sehen, ca. 25% des CO2-Ausstoßes durch eine Änderung der Lieferanten heute schon reduzieren kann. Zu einem tatsächlich ehrlicherweise überschaubaren Mehrpreis. Mehr geht erst, wenn man wirklich mit direkt reduzierten Mengen dann dabei ist. Aber das wird über Zeit auch kommen.
Ich würde dann gerne auf dieses Umdenken nochmal zu sprechen kommen. Sie hatten auch eingangs gesagt, dass heute meist eben der Nutzen eines Objekts reguliert wird oder im Fokus steht. Also am Beispiel des Autos, keine Ahnung, was mein Auto an CO2 pro gefahrenen Kilometern verbraucht. Dabei wird ja, wie gesagt, die Herstellung ja völlig außer Acht gelassen, die Sie ja gerade dargelegt haben. Warum ist es denn, ja klar, es ist wichtig, die Herstellung zu beachten, weil sie auch einen erheblichen Impact auf die CO2-Emissionen hat. Aber warum ist denn dieser, ich glaube, das nennt man Product Carbon Footprint, in der Herstellung aus Ihrer Sicht so der entscheidende nächste Schritt und dass man nicht immer nur auf den Nutzen, den Verbrauch schaut?
Ja, weil ich glaube, es gehört eben alles zusammen. Und man lässt den Kunden heute einfach außer Acht. Wenn Sie ein Produkt kaufen, Sie oder ich, wenn wir ein neues Auto brauchen und wir gehen los, dann können wir sehen, ist es elektrisch, dann gilt es als grün. Wenn es ein Verbrenner ist, nicht, und so ein Hybrid irgendwo dazwischen. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass Total Lifetime 25% des CO2-Ausstoßes in der Herstellung stecken, dann macht das schon auch einen Unterschied, ob man ein grün erzeugtes oder weniger oder mehr grün erzeugtes Auto gekauft hat. Und der Kunde hat keine Chance, sich das anzugucken, weil sie sehen den PCF, den Product Carbon Footprint der Herstellung des Autos, nicht. Sie sehen es auch nicht bei einer Maschine oder sonst was. Deswegen haben wir das Problem, dass in der Kette, wenn heute ein Kunde zu mir kommt und sagt, ja, für das grüne Zeug kriege ich ja nichts. Das stimmt, weil ja der Endhersteller des Produktes, was an den Kunden geht, das nicht abtragen kann, es nicht reguliert oder zumindest vorgegeben ist, dass man das sehen kann. Und damit kann der Kunde es nicht in sein Kalkül einspielen und niemand weiß, ob es einen Mehrpreis dafür gäbe. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir heran müssen, weil wir lassen den Kunden und seine Bereitschaft mehr zu bezahlen. Und ich glaube, bei Premium-Produkten wäre das da, beziehungsweise auch ein Ausscheidungskriterium. Wenn Sie sehen würden, jetzt Ihr Auto hat einen doppelten CO2-Verbrauch in der Herstellung gegenüber einem Alternativmodell, was Sie jetzt vielleicht ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter finden. Ich glaube, das wird schon einen Unterschied machen und das wird auch Hersteller dazu bringen, die sagen, kann ich nicht weglassen und da muss ich vielleicht ein bisschen Geld für ausgeben. Wir haben heute das Problem, dass viele Kunden auf uns zukommen und sagen, naja, wir haben gerade wirtschaftlichen Druck und grün, da kriege ich nichts für. Das kann ich nicht ein Ticket dran machen. Und dann entsteht in der ganzen Kette kein Pull-Effekt. Und das hilft natürlich nicht. Ne? Also ich habe viele Kunden, die sagen, ja, grün nehme ich, wenn es billiger ist. Ne? Das ist ein bisschen sarkastisch. Aber so ist die Marktlage heute, weil sie können diesen Teil in der Herstellung und der ist, ne, beim Auto, was nutzen sie? Die anderen 75%, die fallen vielleicht über 20 Jahre an. Die ersten 25% fahren an, bevor sie das Ding in Betrieb nehmen. Das heißt, sie haben es auch eigentlich vorgelagert. Und wir lassen diese Produktionsprozesse und die Optimierungsmöglichkeiten da drin, ja, wenn die Ingenieure irgendwann sehen würden, oh, ich muss jetzt auf den CO2-Footprint mehr achten, weil sonst können wir die Produkte nicht mehr gut verkaufen. Dann würde ja geguckt werden, mit welchen Materialien und wie geht das schneller und wie ist da so eine Kosten-Nutzen-Relation. Und diese Kosten-Nutzen-Relation, die ist, wenn ich das nicht in das Produkt mit reinbringe in der Herstellung, spielt keine Rolle. Und das ist das, was wir jetzt haben. Und damit kommt kein Pull-Effekt auf den, der vielleicht für etwas höhere Kosten dekarbonisierte Produkte herstellt.
Sie haben es schon angesprochen, aber ja, dann wäre jetzt eigentlich so die plakative Antwort darauf, ja, okay, ich möchte jetzt nicht mehr Geld, auch wenn es nicht so viel in Relation ist, ausgeben für grünen Stahl, sondern verzichte ich einfach drauf. Sie haben schon gesagt, ja, 25% eines Autos besteht aus Stahl. Das ja, stelle ich mir sehr herausfordernd vor. Wir haben auch festgestellt, dass ein erheblicher Anteil der CO2-Emissionen auf der Welt eben durch Stahl emittiert wird. Und dann könnte man einfach sagen, ja, dann reduzieren wir das Ganze. Aber so einfach ist es ja nicht. Sie haben es ja schon durchblicken lassen.
Dann ist der Konsum weg, ne?
Ja, genau. Warum ist so Verzicht keine realistische Lösung? Also der Konsum ist weg.
Ich glaube, der Mensch tickt nicht so. Der Mensch, wir alle ticken doch nicht so. Wir wollen weiterreisen. Wir wollen neue Ziele erkunden. Wir wollen uns, wenn wir hart gearbeitet haben, auch was gönnen können. Wir wollen ein schöneres Auto. Wir wollen ein schönes Haus. Und das ist ja auch an sich gut, weil das motiviert Menschen ja, etwas zu tun. Ich glaube, Konsumverzicht als Paradigma für jeden funktioniert nicht, sondern die Motivation, sich was leisten zu können, schneller, höher, weiter, ist immanent und führt auch zu besseren Leistungen. Ich würde das nicht weglassen. Ich glaube, man muss eher gucken, dass man die Rahmenparameter so setzt, dass das in einer dekarbonisierten Welt stattfindet. Die Menschen wollen nicht unbedingt viel CO2 erzeugen und sie wollen auch gerne sehen, wie ist die Balance dazwischen. Ich glaube, dass man das eine mit dem anderen verbinden kann. Denn ich glaube, solche Forderungen wie jetzt alle weniger und wir fliegen nicht mehr in Urlaub und wir fahren unsere Autos 20 Jahre und es gibt einfach keine neuen mehr, das kann es doch nicht sein. Das würde auch verleugnen, dass wir Intellekt haben, um ein Thema wie CO2-Erzeugung zu leugnen. Ich finde, das hängt mir immer viel zu groß über allem. Das ist eine Rahmenbedingung, die man lösen kann. Also lassen wir uns doch einfach lösen und gut ist.
Gutes Stichwort, wie können wir denn dann grünen Stahl realistisch und bezahlbar herstellen?
Ja, nochmal, ich glaube, der Stahlpreis spielt letztlich in den Endprodukten ganz wenig eine Rolle. Und ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir sagen, wie viel CO2-Ausstoß steckt tatsächlich in welchen Produkten drin? Und dann wird sich schon herausstellen, wenn man das über Zeit reduzieren will, dass aus meiner Sicht auch teurerer, aber dekarbonisierter Stahl viel preiswerter ist als viele andere Produkte, mit denen man das machen kann. Aluminium hat, auch wenn es nur mit grünem Strom und Schrott hergestellt wird, immer wesentlich mehr CO2-Anteil als Stahl und ist teurer. Also insofern kann man hier auch einen natürlichen Wettbewerb spielen lassen. Man wird Aluminium wegen seiner Eigenschaften für gewisse Produkte gebrauchen. Aber ich glaube, dass tatsächlich hier der wirtschaftliche Punkt, der Preis des Stahls, letztlich viel weniger ein Punkt ist als seine Eigenschaften und sein relativer Preis. Und deswegen muss man eigentlich die Dekarbonisierung dadurch anpreisen, dass man sagt, man reguliert, wie viel darf es sein? Und dann soll der Wettbewerb eigentlich viel mehr sein, mit welchen Rohstoffen kann ich eigentlich die Produkte am CO2-schonendsten herstellen.
Da also wird ein bisschen die Nachfrageseite auch unterschätzt, der Kunde, dass er da vielleicht nicht zu bereit sein könnte, obwohl ich auch denke, dass insbesondere bei den Premium-Produkten, die Sie angesprochen haben, da auf jeden Fall Potenzial wäre.
Das kann sein und ich glaube auch, wenn man es so wie bei den Euronormen für Abgase macht, dass man irgendwann sagt, für gewisse Produkte darf der CO2-Ausstoß in der Herstellung gewisse Beträge nicht mehr übersteigen und damit, ich sag mal, ein natürliches Wettrennen einsetzt, dass man das dann eben CO2-reduzierter bauen muss, dass man dadurch viele Chancen hat, ohne dass es jetzt für den Kunden so negativ sein muss. Ich meine, auch diese ganzen Euronormen, die wir im Abgas für Autos hatten, die alleine haben die Autos nicht teurer gemacht.
Also nicht immer nur den Nutzen fokussieren, sondern auch mal auf die Herstellung schauen. Insbesondere Batteriespeicher ist ja auch so ein Thema. Ja. Bis die eben hergestellt werden, sind auch einige CO2-Emissionen emittiert worden.
So ist das.
Und dafür insbesondere braucht man eine Menge Strom. Ich glaube, ja, wir sind hier wir sind ja selber Flexibilitätsvermarkter und im Strombereich tätig. Und für uns spielt die Energie eine sehr große Rolle, aber insbesondere für die Stahlindustrie spielt sie, ich will jetzt nicht sagen noch eine größere, aber eine sehr ausschlagende Rolle bei der Produktion von Stahl und insbesondere von grünem Stahl. Da ist ja nämlich die Frage, aus was für einem einer Energiequelle der grüne Stahl produziert wird. Wie sieht die Energieversorgung so eines normalen Stahlunternehmens aus? Können Sie uns da vielleicht mal ein bisschen mitnehmen?
Das kann ich machen. Wenn Sie heute Stahl über einen Hochofen herstellen, brauchen Sie fast keinen Strom. Das klingt erst komisch, aber das liegt daran, dass die Abgase aus der Kokerei und aus dem Hochofen, weil der Hochofen wird erhitzt mit heißer Luft, nicht mit der Kohle, die man da reinkippt. Die Kokskohle ist da als Reduktionsmittel rein chemisch gesehen drin. Und diese Abgase können Sie verbrennen. Und diese Abgase, durch das Verbrennen reinigt man sie. Da sind auch noch Katalysatoren hinten dran, aber man stellt Unmengen Strom her. Und mit diesem Strom betreibt man eigentlich diesen großen Föhn, mit dem der Hochofen geheizt wird. Der wird mit heißer Luft über Einblasformen wird die Temperatur im Hochofen erreicht. Damit sind aber Stahlwerke heute ungefähr 75-90% Selbstversorger, weil die Strommenge, die sie aus ihren Abgasen herstellen, so groß sind. Also letztlich kommen sie auch aus dem Kohlenstoff, der natürlich dann damit reingeht in die Produktion. Aber sie kommen jetzt nicht vom Strommarkt. Das ändert sich. Und diese Menge ist, wenn man sich jetzt beispielsweise so ein Stahlwerk wie das in Duisburg von Thyssen ansieht, das ist ungefähr 9% der deutschen Stromproduktion, die auf diesem Weg selber herstellen und auch selber verbrauchen. Die sehen den deutschen Markt nicht. Wenn ich jetzt hingehe und als Reduktionsmittel den Kohlenstoff da rausnehme, Wasserstoff nehme, damit kriege ich aus dem Eisenerz, das ist Fe2O3, dann werde ich das O3 auch mit los. Dann wird da halt kein CO und CO2 draus, sondern H2O, nämlich Wasserdampf. Das ist das Umweltfreundliche daran, aber ich brauche große Mengen davon. Ich brauche große Mengen Wasserstoff und ich brauche die Hitze. Und das heißt, ich muss dann den Strom einkaufen, weil der Wasserdampf, der bei der Produktion entsteht, der brennt nicht. Das ist halt anders als beim Hochofen. Dann brauche ich diese Unmengen Strom, um zu heizen und auch um den Wasserstoff herzustellen, weil Wasserstoff kommt natürlich kaum vor. Sondern ich muss Wasser auseinandernehmen. Das kann man machen, aber da braucht man halt riesige Mengen Strom und der muss natürlich erneuerbar sein, sonst wird das nicht grün. Das heißt, man muss eigentlich diese Teile da haben, wo man diese großen Mengen an grünem Wasserstoff und eben auch an grünem Strom hat, um das zu machen, weil das ist eine erhebliche Mehrbelastung am Netz.
Wahnsinn. Also wie würden Sie denn dann, also wie gesagt, Sie haben gerade das bekannte Stahlwerk angesprochen, was auf Wasserstoff umschwenkt. Wie schätzen Sie denn da auch zukünftig auch die Weiterentwicklung an oder die Wirtschaftlichkeit dann von Wasserstoff für die Stahlproduktion ein?
Die Wirtschaftlichkeit, und da kommen wir zum nächsten Punkt. Ich glaube, zunächst aus Endkundensicht, nochmal aus dem Produkt, ist es eigentlich egal, wie teuer der Stahl wird. Also ob der sich im Preis verdoppeln würde, das wäre für Kunden, glaube ich, für den Endkunden ein Produkt, wie ein Auto, Waschmaschine, sonst was kauft, nicht so auffällig. Die Frage ist aber, wo macht man das wettbewerbsmäßig am besten? Damit man das wettbewerbsmäßig in Deutschland, also im Vergleich zu, jetzt sage ich mal, Nordeuropa, wo man günstige Wasserkraft zur Stromerzeugung hat, erneuerbar, oder aber Gegenden, wie es wird auch eine Direktreduktion beispielsweise im Oman gebaut, wo man Strom aus Wind und Solar natürlich günstig erzeugen kann. Da muss man gucken, dass ein Standort wie Duisburg oder auch Salzgitter, die müssen natürlich wettbewerbsfähig sein von ihrer Struktur. Das heißt, sie brauchen die großen Mengen Strom und die großen Mengen Wasserstoff zu Weltmarktkonditionen in den jeweiligen Lokationen. Sonst ist die Wettbewerbsfähigkeit für solche Produktionswege auf der OPEX-Seite schwierig.
Wir haben jetzt nicht so viel Wasserkraft wie in den nordischen Ländern und auch vielleicht nicht so viel Sonne wie im Oman. Was können wir denn vielleicht in Bezug auf diesen grünen Stahl, Wasserstoff oder grüner Stahl, der mit Wasserstoff produziert wird, vielleicht lernen von anderen Ländern, auch wenn wir diese Gegebenheiten nicht haben?
Da gibt es Möglichkeiten. Man kann das natürlich hier machen, man kann es aber auch nicht hier machen. Man kann auch zum Beispiel eine Roheisenerzeugung, und da ist die wesentliche Energie, im Roheisen, also das Eisenerz, ich sage mal erstmal Eisen zu machen, später macht man daraus dann Stahl im nächsten Schritt. Die kann man natürlich auch da machen, wo die Energie ist. Weil wenn man mehr auf Erneuerbare setzt, gibt es zwei Wege. Entweder man macht die Produktion da, wo der Stromanfall, der Erneuerbare, denn da ist und transportiert die Güter, oder man transportiert halt den Stroh.
Ja, spannend. Wir neigen uns schon so langsam dem Ende zu. Ich könnte jetzt noch ein paar weitere Fragen stellen, aber ich möchte noch eine grob galaktische Frage stellen. Wie sehen Sie die Zukunft des grünen Stahls in 10 Jahren? Wird er den normalen, konventionellen Stahl ersetzt haben? Oder wie viel Prozent vielleicht wird Ihres Erachtens der grüne Stahl ausmachen?
Also ich glaube, grüner Stahl mit weiterer Dekarbonisierung und Schrottverwendung auf der Seite, also Grünstrom im Einsatz, und dann gucken, wie man die Mixes da macht, und auch die Direktreduktion wird in 10 Jahren, glaube ich, nochmal vielleicht 40% der Produktion ausmachen, weil man hat schon relativ viel, wo man, sage ich mal, im Recycling ist mit der Schrottquote. Man darf da nicht unterschätzen, wie lange die Bauphasen sind. Das sieht man ja auch an den Anlagen, die jetzt in Deutschland errichtet werden. Und das liegt nicht am bösen Willen von irgendwelchen Beteiligten. Das sind riesige Anlagen, von den Genehmigungen bis zu den ganzen Versorgungen, die da gebaut werden müssen. Das dauert eine Dekade, sowas umzubauen. Das darf man einfach nicht unterschätzen. Und das ist egal, ob man das in China macht oder auch in Deutschland. Deutschland ist hier ein bisschen langsamer, aber solche Transformationsprozesse passieren auch in anderen Regionen nicht von heute auf morgen. Das wird dauern. Ich glaube, es wird sich in 10 Jahren ganz sicher gefestigt haben, dass die Dekarbonisierung von Stahl einer der günstigsten Wege der Dekarbonisierung der Industrie ist. Und damit wird aus meiner Sicht langfristig die Bedeutung von Stahl in einer dekarbonisierten Welt eher größer sein als heute.
Und somit ein echter Changemaker in Sachen Klimawandel und Dekarbonisierung. Und damit komme ich auch zu meiner letzten Frage, die ich an alle meine Gäste stelle, ist, wer oder was ist Ihr Changemaker? Ob für die Energiewende, vielleicht auch Industrie oder auch völlig unabhängig davon. Das würde mich brennend interessieren.
Ich glaube, der größte Changemaker, den man tatsächlich für solche Themen braucht, ist ein freier Geist. Es ist eine Frage des Mindsets. Ich muss bereit sein, mich auf eine Zukunft einzulassen und das, was notwendig ist, immer neutral zu reflektieren. Als ich mich mit der Thematik auseinandergesetzt habe, Dekarbonisierung und die Notwendigkeit, was bedeutet das für die Stahlindustrie? Dann ist die erste Frage, ist Stahl Teil davon oder steht Stahl im Weg? Und diese Bereitschaft mitzubringen, zu sagen, ich gucke da mal erst neutral drauf und ich mache mir einen ganz freien Kopf und entscheide dann, weil wenn etwas nicht passt oder wenn etwas sich komplett verändern muss, und das kann auch heißen, dass etwas verschwindet, ja, Kohleverstromung wird verschwinden, Und damit muss man auch bereit sein. Dann muss man halt einen solchen Prozess auch mitgestalten. Und deswegen glaube ich, der größte Changemaker für einen selber kann immer nur die Freiheit des Geistes sein.
Also wenn das kein Changemaker ist, dann weiß ich es auch nicht. Also herzlichen Dank für, ja, Herr Karkow, für diesen Perspektivwechsel auf das Thema Stahl und auch das Umdenken uns oder neue Denkweisen mit, ja, Einklang mit der Wirtschaftlichkeit, auch die Dekarbonisierung und die Themen wie die Energiewende vorantreiben können. Ja, und vielen Dank auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ich hoffe, es hat Ihnen auch so sehr gefallen wie mir. Sehr höchst spannend, sehr interessant. Und freue mich bis zur nächsten Folge des SVN Changemakers Podcast. We'll be right back.